sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Wow, so schnell haben wir noch nie angefangen.
Ja, ich weiß. Hallo Alena.
Hallo Till.
Bei mir, ich habe ja die Handwerker auf dem Dach. Direkt über mir. Und die haben gesagt, sie machen jetzt 50 Minuten Pause.
Wir sind unter Druck. Endlich, aber das ist wie mit einer Deadline. Endlich zwingen uns äußere Umstände mal, uns kurz zu fassen und uns nicht so elend zu verlabern wie sonst.
Ja, genau. Ja, ich habe sozusagen einen Dachschaden. Ich habe einen Dachschaden, doch die Handwerker machen Pause. Ist für mich eigentlich so ein klassisches, heiteres Mental Health. Wie findet man die richtige Therapie?
Ja, Techniker ist informiert.
Oder? Ich finde es irgendwie voll gut.
Techniker ist informiert, quasi.
Wie geht's dir? Wie viel hast du heute geschrieben?
Ich habe heute noch gar nichts geschrieben, aber ich habe gestern Abend relativ lang geschrieben, ungewöhnlich für mich. Normalerweise arbeite ich abends ehrlich gesagt nicht mehr oder ich kann das nicht mehr so gut, aber gestern wollte ich eigentlich meine Jahresablage machen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass da einfach so, also ich schmeiß immer das ganze Jahr über alles auf so einen Stapel und dann mache ich
Ich mache das halt am 31. Dezember.
Ja, ich mache nicht zum Jahresende meine Steuer, sondern ich mache das immer im Frühjahr. Und wenn ich ja die Steuer gemacht habe, dann bleibt halt dieser ganze Stapel, der wird dann halt in irgendwelche Ordner abgeheftet. Und ich hasse es wie die Pest. Und das wollte ich eigentlich gestern Abend machen. Das liegt alles schon bereit. Aber ich hatte so wenig Bock, dass ich stattdessen tatsächlich total super ein bisschen geschrieben habe, um das andere nicht machen zu müssen.
Ah, total gut. Das alte Prinzip von Katrin Passig und Sascha Lobo.
Ja.
Einer Sache prokrastinieren, die dann im mittelfristig und im Long Game irgendwie auch sinnvoll ist.
Ja.
Voll geil.
Und dann habe ich mich so ein bisschen im Finn Klimans Land verloren und dann war es zu spät und deswegen, ja. Heute Morgen habe ich noch nicht viel gemacht, außer dem Regen gelauscht.
Sag mal, ich weiß gar nicht genau, ob wir immer so, ich habe immer so ein bisschen ich finde es einerseits irgendwie schön, dich zu fragen, ob du geschrieben, wie viel du geschrieben hast und so. Ich habe gerade wieder so eine Pause, weil ich ja schon irgendwie auch so das Gefühl habe, das ist ganz interessant, wenn man das so miterlebt. Aber manchmal habe ich auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen.
Warum?
Weil ich habe immer so das Gefühl, dass wir damit vielleicht HörerInnen, die gerade nicht schreiben oder die vielleicht gerade eine schlechte Phase haben, ist immer so ein bisschen die Frage, finde ich, ob man dann Leute damit motiviert oder ob man Menschen damit eher ein schlechtes Gefühl verursacht. Und eigentlich möchte ich niemandem außer denen, die es verdient haben, noch ein schlechtes Gefühl verursachen. Das ist eigentlich so ein bisschen so mein Ziel für das neue Jahr.
Ja, okay. Ich fände es aber trotzdem gut, wenn du mich weiterhin ab und zu fragst, ob ich was schreibe, weil ich brauche diesen sanften Druck von deiner Seite. Aber du musst es nicht im Podcast machen, wenn du Angst hast, dass das Leuten ein schlechtes Gefühl macht.
Wenn ich sage, ich schreibe... Das ist auch Quatsch, vielleicht motiviert es ja auch. Ja,
vor allem, wenn ich sage, ich schreibe und wenn ich sage, ich habe gestern noch richtig viel geschrieben, dann meine ich ehrlich gesagt, also wenn ich ehrlich sein soll, eine Dreiviertelseite. Aber so okay, immerhin, dass ich ein Kapitel beenden konnte und das war dann zu Ende und insofern war es gut. Also ich habe jetzt nicht gestern 10 Seiten geschrieben oder so, sondern ich habe gestern Abend noch eine Dreiviertelseite geschrieben, statt meine Steuerablage zu machen. Ich sage das jetzt, um den Druck wieder ein bisschen rauszunehmen.
Darf ich dich um eine Sache bitten?
Ja.
Könntest du das Wort Steuerunterlage für dahin aus dem Podcast heraushalten? Ich muss sonst meinen eigenen Podcast mit einer Triggerwarnung für mich versehen. Das war auch der Grund, warum ich keinen deiner Posts auf Twitter gestern geliked und zwischendurch tatsächlich überlegt habe, ob ich einfach das, ich glaube, ich werde das Wort Steuer zu Newton. Meinen stumm geschalteten Wörtern hinzufügen. Andererseits klinke ich mich dadurch natürlich komplett aus dem wirtschaftspolitischen Diskurs aus, was ich aber, wenn man ganz ehrlich ist, eh schon 1969 getan habe. Insofern
Auch egal. Und ja, so. Aber mir ist das leicht passiv-aggressive Nicht-Like meiner Posts von deiner Seite. Ist mir durchaus aufgefallen. Ich arbeite einfach weiter dran, einen like-würdigen Post zu verfassen. Und freue mich dann umso mehr, wenn ich mal ein kleines Like-Granulat aus deiner Like-Fabrik bekomme und mein kleines Pflänzlein damit düngen kann.
Also um mal den Satz zu zitieren, der mir mal aus dem Umfeld einer maßgeblichen deutschen Krimi-Bestenliste mein Schaffen betreffend zugetragen wurde. Du bist auf einem guten Weg.
Danke, Till. Danke, Till. Ja, ich jeden und Morgen stehe ich auf und nehme mir vor, mich mehr anzustrengen. Ja, klar. Verstehe.
Apropos, der Weg ist das Ziel. Worüber sprechen wir heute, Alena?
Wir sprechen heute über Kitsch.
Das Thema hast du dir gewünscht. Wie bist du darauf gekommen?
Ach, ich dachte, nachdem wir jetzt in der letzten Zeit immer so viel große weltpolitische, düstere Themen gewählt haben, lass uns doch mal was Glitzeriges, Buntes, Beknacktes machen. Und Kitsch finde ich interessant, weil ich zum Beispiel glaube, dass Kitsch in allen anderen Kunstformen, außer in der Literatur, irgendwie ein besseres Image hat.
Ach echt? Okay. Ja. Interessant.
Und ich habe auch das Gefühl, dass ich es selber mehr genießen kann. Also zum Beispiel visuellen Kitsch kann ich viel mehr, an dem habe ich viel mehr Freude und das kann ich irgendwie abfeiern. Ich kann mir auch echt so ein Andrew Lloyd Webber Musical reinziehen und mich total super dabei fühlen. Und wenn mir Kitsch in der Literatur unterkommt, dann weiß ich nicht, kann ich das nicht so. Kann ich mich nicht so dran freuen. Wie geht dir das?
Also, bist du kitsch-affin? Ich weiß nicht. Was verstehst du unter Kitsch?
Also unter Kitsch würde ich verstehen, wenn man sozusagen die Erwartungen seines Publikums nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt. Also wenn alles so ein kleines bisschen drüber ist.
Ja.
Und bei der Literatur würde ich immer denken, Kitsch ist wahrscheinlich immer dann das, wenn etwas vorgibt, etwas zu sein, was es eigentlich nicht ist. Also wenn quasi, also ich finde zum Beispiel ein Genre-Roman nicht per se kitschig, weil der ist genau das, was er vorgibt zu sein. Aber wenn ein Genre-Roman dann plötzlich quasi als hohe Literatur vermarktet wird, dann finde ich, ist es kitsch.
Ja.
Wie würdest du das definieren?
Ich überlege gerade, mir geht es ich würde auch zum Beispiel Andrew Lloyd Webber als Kitsch bezeichnen. Und ich gehe total mit, wie man so sagt, mit dieser Definition, dass sozusagen die Erwartung des Publikums auf eine Art übererfüllt wird. Und das finde ich tatsächlich zum Beispiel auch im Genre-Roman. Also da gibt es wirklich so Beispiele. Es gibt Science-Fiction-Romane, wo dann die Raumschlachten einfach zu episch erzählt sind und wo die Kommunikation mit den Außerirdischen am Ende einfach zu großer Verständigung und weiß ich auch nicht, wo es auch so eine komische der deutschen Romantik entlehnte Sprache zur Naturbeschreibung des Weltalls und so weiter gibt. Da muss ich aber auch sagen, das gehört für mich halt irgendwie auch. Andererseits gehören diese 110% oder alle Regler auf 11 gehört für mich auch unter Umständen zu dem Genre und gehört für mich zum Beispiel auch einfach zum Krimi-Genre. Also eigentlich ist im Krimi fast jede Beschreibung von so klassischen, Schießereien, Action-Szenen, aber auch so Verfolgung, Drangsal. Das ist eigentlich immer, geht immer mit so einer gewissen Art von Kitsch einher. Aber für mich ist tatsächlich in der Literatur Kitsch auch komplett unerträglich, wenn er, also je höher die Fallhöhe ist und je ernster das, was da passiert, das Genre geht einfach, sendet erstmal ein anderes Signal. Und wenn dann aber in der Hochliteratur, sozusagen Hochliteratur mit alle Regler auf 11 produziert wird, dann entsteht meiner Meinung nach ja tatsächlich auch Kitsch, der besonders schwer zu ertragen ist.
Mhm.
Das spiegelt sich ja auch so ein bisschen, also ich finde, da kommt es dann auch zu so komischen Überlagerungs- und Rückkopplungseffekten mit der Außendarstellung, nicht nur von Büchern und von Schreibprozessen, sondern natürlich auch von AutorInnen. Und ein Punkt, wo das jedes Jahr kulminiert, da bist du ja auch wirklich quasi Fachfrau und Gourmet, Gourmande, sind die AutorInnen-Vorstellungsvideos vom Bachmann-Preis, Tage der deutschen Literatur.
Ja, ich liebe das leider sehr.
Aber deshalb, oder ich wollte dich auch, ja, also wir wollen, also ich finde, es gibt immer total schöne Videos dabei und auch wo man echt so denkt, oh, das sind, also wo auch so dieses gelingt, dass ich merke, ich fände es irgendwie blöd, wenn wir jetzt, ich finde, jeder, der da mitgemacht hat und falls jemand das hören sollte, soll denken, dass er oder sie zu denen gehört, die irgendwie total die toll sind, weil man kann das irgendwie auch nicht so richtig erklären. Es gibt so Sachen, gibt immer so das 2, 3, 4, wo ich denke, oh, voll cool und die Person macht, kommt voll gut rüber, voll interessant, möchte, ich habe mir sogar jetzt 1, 2 Bücher bestellt nach der letzten Runde und dann gibt es immer so 10 ungefähr, wo man so denkt,
ja.
Woran liegt das? Was passiert da in dem Moment?
Naja, wie gesagt, manches versucht halt mehr zu sein, als es ist. Und ich finde immer da, wo man das Gefühl hat, jemand ist einigermaßen, oh, das muss ich das schreckliche Wort authentisch benutzen, aber jemand ist einigermaßen wahrhaftig oder ist sich sozusagen der Unmöglichkeit dieser Videos in irgendeiner Form bewusst, dann wird es eigentlich irgendwie ganz sympathisch und gut. Aber immer dann, wenn das in so eine Überhöhung mündet, kann ich es in der Regel nicht zu Ende gucken, weil ich irgendwie ein bisschen Fremdscham empfinde. Aber es ist auch, ja, ich weiß nicht.
Ich finde es auch ehrlich gesagt, also es gehört, finde ich, zu den vielen echt zweifelhaften Aspekten der ganzen Bachmann-Preis-Prozedur, weil du letztendlich Menschen, also fair und irgendwie, also im Sinne der Außenwahrnehmung wäre es halt, wenn es ein festes Videoformat gäbe oder wenn alle das gleiche Team bekämen, verstehst du? Und wenn, aber du zwingst im Grunde genommen Menschen, die sich durch einen langen biografischen und arbeitsbiografischen Prozess entschieden haben, mit dem Wort zu arbeiten auf Papier oder elektronischen Trägern, die zwingst du jetzt also plötzlich in die Videoproduktion einzusteigen.
Ja, und es ist ein immer, also wie ja auch dieses Vorlesen und dann das sozusagen das Gericht über den Text zu ertragen, es ist einfach ein großes Fest der Selbsterniedrigung, dass man das natürlich auch vom Publikum auch mit sehr viel irgendwie, naja, Schadenfreude irgendwie beguckt wird. Ich schäme mich auch so ein bisschen für meine eigene Schadenfreude, obwohl ich
ja
eine große
Gourmese dieser
Videos bin.
Ja, Gourmese. Oh, ich habe vorhin, darum habe ich dich dann auch noch als Gourmande bezeichnet, weil mir wirklich, ich habe mich echt gefragt, was die weibliche Form von Gourmet ist. Vielleicht ist es echt, okay, Gourmös klingt weird.
Gourmöse.
Ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist. Es klingt
Gourmandine.
Komisch.
I don't know.
Sag mal, darf ich dir mal kurz Zitat von Dietmar Dart, dem Schriftsteller und FAZ-Redakteur, zum Thema Kitsch vorlesen, was ich 2018 mir ausgerissen habe, weil es mir total gut gefallen hat. Es ist so ein bisschen, also diese Kitsch-Definition liegt so ungefähr zu 90% auf dem, was wir gerade besprechen. Aber ich glaube doch, also es passt sogar auch auf Andrew Lloyd Webber, obwohl der ja das, was er macht, irgendwie total gut und perfekt macht. Insbesondere im Musical Cats und insbesondere in der Verfilmung des Musicals Cats.
Ja.
Nein, ganz ehrlich, die Verfilmung lässt sich, das ist ein super Beispiel. Ich lese mal ganz kurz vor. Kitsch, schreibt Dietmar Dart, entsteht in den Künsten immer dann, wenn ein Kunstwerk ein grundsätzliches ästhetisches Problem hat, es aber nicht lösen kann oder will. Kitsch ist die Sahne, die Leute ins Essen schütten, die nicht kochen können, aber glauben, sie könnten den Geschmack mit Hilfe der Sahne darüber betrügen. Er schreibt, dass im traditionellen Kitsch Stimmung gemacht oder eine pathetische Rechtgläubigkeit beschworen wird. Kitsch rührt einen Affekt in die Kunst, der von einer Armut, einem ungelösten Verhältnis zwischen Stoff, Thema und Form ablenken soll. Also ich finde, und ich finde diesen Gedanken, dass Kitsch immer dann entsteht, wenn ein Kunstwerk oder ein Stoff oder whatever, ein Film, ein Theaterstück oder eben unter unseren Fingern ein Text ein grundsätzliches ästhetisches Problem hat und das nicht lösen kann oder will. Das finde ich total faszinierend, weil ich glaube, das ist genau das, was halt die KollegInnen haben, die plötzlich Videos über sich selbst drehen sollen. Die haben natürlich ein grundlegendes ästhetisches Problem, was sie nicht lösen können oder wollen, in 10 von 15 Fällen. Und Andrew Lloyd Webber entscheidet sich dann, glaube ich, halt einfach auch, das grundsätzliche ästhetische Problem, nämlich super vertraute, immer wieder gleiche, immer wieder Jahrhunderte alt erzählte Geschichten und Emotionen mehr oder weniger besonders wirkungsstark darzustellen. Er entscheidet sich dann halt einfach auch, dieses Problem zu lösen, indem er den Weg des geringsten Widerstandes geht. Besonders eingängige Melodien, platte Texte, 0815 Figurenkonstellationen. Ich habe ein Zitat vorgelesen und es dann nochmal wiederholt.
Ja.
Ende der Durchsage.
Ich habe dich nicht davon abgehalten. Alles beim Alten, ey. und das mit der Leute, die Sahne ins Essen rühren, um damit zu verdecken, dass sie nicht kochen können, ja, das finde ich interessant, weil ja zum Beispiel, ich weine ja gerne im Kino und so und bin auch, also bei mir liegt das alles immer sehr nah unter der Oberfläche, deswegen passiert es auch schnell, aber es macht mich dann auch total aggressiv, wenn ich merke, wie so bestimmte Dinge einfach quasi so bewusst eingesetzt werden, um genau diesen Effekt bei mir zu erzielen, und so ist es beim Lesen auch. Wenn ich sozusagen die Trickkiste dahinter, wenn die so offensichtlich ist, dass eine Emotion bei mir erzeugt werden soll oder eine Sympathie geweckt werden soll oder ein Zweifel gesät werden soll, und es ist so in your face, also wie im Kino, wenn dann halt die entsprechende Musik plötzlich losgeht und so und du weißt, okay, jetzt ist der Moment, wo ich zu weinen habe, dann ärgert es mich. Und das würde ich zum Beispiel als Sahne ins Essen kippen.
Ja.
Bezeichnen. Ich kippe also, übrigens gerne Sahne ins Essen.
Naja, natürlich, klar. Und das ist aber auch eben immer die Frage, warum macht man das? Also, ich meine, klar, wie willst du Spaghetti Carbonara kochen zum Beispiel, ohne 400 Milliliter Sahne reinzukippen?
Ja, absolut.
Also, das mit dem Werkzeugkasten finde ich total interessant, weil zum Beispiel mir geht es ganz, ganz ähnlich. Und ich meine, das banalste Beispiel, die Merci-Werbung von vor 20 Jahren.
Oh Gott, nur wenn du das erwähnst, muss ich weinen. Oh Gott, ist das schlimm.
Ich kann möglicherweise den Satz Merci, dass es dich gibt, nicht über die Lippen bringen, ohne dass ich eine leichte Gänsehaut der Rührung bekomme.
Ja.
Und da ist es halt auch so, du siehst in dieser Werbung die Merci-Schachtel und direkt daneben den total offenen Werkzeugkasten und du kannst da reingucken und denen war das egal, dass du den Werkzeugkasten siehst. Die sagen einfach, ey, wir erreichen dich so und so. Und das ist, na klar, ja. Das geht mir auch so. Wie ist es denn beim Schreiben? Also merkst du manchmal, dass du Kitsch schreibst? Oder hast du Angst, Kitsch zu schreiben? Oder schreibst du und denkst, oh wow, das ist total schöne, emotionale, verdiente Szene und dann beim Wiederlesen merkst du, das ist Kitsch? Oder wie sind deine Erlebnisse beim Schreiben?
Also ich habe natürlich immer Angst, dass ich Kitsch produziere, aber ich glaube, es lässt sich hier und da nicht vermeiden. Und manchmal denke ich dann, man darf den Leuten auch ab und zu so ein kleines, das ist schon okay. Warum nicht? Also manchmal ist es okay. Ich finde, man muss halt eine Balance finden. Aber natürlich produziere ich ab und zu Kitsch. Sagen wir mal, wenn man es schafft, die Kitsch-Frequenz unter 20% zu halten, finde ich, ist es doch eigentlich ganz okay.
Ja, das stimmt. Du hast total recht. Also irgendwelche Motorengeräusche wird man immer hören. Und Schwund ist immer, ja. Ja,
Schwund ist immer.
Also mich hat auch...
Und
Schmalz ist immer... Ich hatte halt damals vor allem an meiner Autoren, weiß ich nicht, Ehre will ich es um Gottes Willen nicht nennen, aber irgendwie so an meinem handwerklichen Verständnis dieses Zitat von Dart gepackt, weil diese Formulierung ein grundsätzliches ästhetisches Problem nicht lösen können oder wollen. Das ist ein Gefühl, was ich halt beim Schreiben ständig habe. Ich habe ständig das Gefühl, ach du Scheiße, diese Begegnung von diesen beiden Figuren, die muss jetzt halt wirklich den weiteren Schicksalsweg der beiden Figuren durch die Handlung bestimmen. Und ich erinnere mich total gut daran, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, auf alle Fälle haben meine Lektoren und ich darüber gesprochen. Also es gibt in Treue Seelen zum Beispiel die Szene des ersten Kusses zwischen zwei der beiden Hauptfiguren. Und ich habe mich halt am Anfang total um diese Szene herumgeschummelt und die findet dann eigentlich in so einer indirekten Beobachtung statt. Und da wollte ich das ästhetische Problem nicht lösen und im Grunde genommen ist dann so ein bisschen so moderner Literaturkitsch entstanden, weil es halt dann so künstlich minimalistisch irgendwie wirkte. Und dann habe ich echt das Gefühl gehabt, okay, also wie löse ich jetzt, ich meine, wie beschreibt man einen ersten Kuss, ohne ihn zu vermeiden und ohne kitschig zu werden? Es ist fast eine unlösbare Aufgabe, finde ich.
Ich finde, es ist dir sehr gut gelungen, aber es stimmt schon, wenn du diese Kussszene nur aus der Beobachtung dieser drei Schwestern geschildert hättest, dann hätte ich mich auch ein bisschen betrogen gefühlt. Weil ich will natürlich lesen. Ich will natürlich lesen, wie die sich begegnen und sich zum ersten Mal knutschen. Und dann ist mir auch scheißegal, ob das kitschig ist. Das meine ich. Ich glaube, ab und zu muss man eine LeserInnen-Erwartung auch einfach mal erfüllen und nicht immer nur unterlaufen. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung.
Ich gebe dir total recht und ich muss dir auch total recht geben, weil ich es ständig mache. Aber die eigentliche Schönheit und das eigentlich Überraschende und das, was dann einen Text auch so ein bisschen hervorhebt aus dem Meer von anderen Texten, ist ja, wenn man dann so ein ästhetisches Problem auf eine Art löst, mit der die LeserInnen nicht gerechnet haben und die sie eben nicht erwartet haben und es trotzdem befriedigend und schön ist. Und das ist dann, glaube ich, eben besonders toll und kein Kitsch, oder?
Ja, also, ja, aber nicht immer, das 100% der Zeit zu schaffen, wäre natürlich das hehre Ziel, aber mir gelingt es nicht. Und aber als erstrebenswertes Ziel meiner schreiberischen Tätigkeit möchte ich das auf jeden Fall mir an mein Moodboard pinnen, ja.
Okay, das ist dein Mission Statement.
Ja, aber wird es hier gelingen? I don't know.
Und dann finde ich es aber halt auch, also ich muss sagen, ich finde es im Kriminalroman zum Beispiel auch schön, absichtlich Kitsch zu produzieren. Und manchmal habe ich mich dann tatsächlich auch, also ich schreibe ja jetzt sozusagen zum zweiten Mal einen Nicht-Genre-Roman. Und da muss ich sagen, es gibt einfach so Szenen, wo ich dann auch so denke, das mache ich jetzt nicht, weil ich nicht anders kann, sondern das soll jetzt irgendwie so ein bisschen so Camp werden. Also absichtlich alles total drüber und alles so ein bisschen grell und so. Das ist aber bei dir, glaube ich, nicht so gut möglich gewesen bei Junge Frau, weil es so, ja, also das ist halt gerade, finde ich, bei so historischen Hintergründen oft so ein bisschen schwierig, oder?
Ja, gut, es gibt ja eine Figur, die so ein bisschen drüber ist und die auch total überzeichnet.
Ach ja, stimmt, du hast recht.
Aber das ist dann ja eher so ein bisschen für den Comic Relief, würde ich sagen. Aber in der Ernsthaftigkeit ist mir das nicht gelungen. Aber wo du das gerade ansprichst, das ist nämlich was, wo ich hoffe, dass du mir das mal erklären kannst, weil so ganz genau habe ich nie verstanden, was genau eigentlich Camp ist und wo der Unterschied zum Kitsch liegt. Kannst du das mir mal erklären, Till?
Ich glaube, dass wirklich, ich werde es gerne versuchen und ich freue mich, wenn Menschen uns korrigieren. Wir kriegen auch immer wieder super Hinweise. Ich würde schon sagen, dass Kitsch eher so eine Außenzuschreibung ist, also dass man halt von außen sagt, oh wow, das ist ja Kitsch. Und wenn ich mich richtig an meine Susan Sonntag-Lektüre erinnere, dann ist Camp halt eher so, ja, wenn vor allem halt eher marginalisierte Gruppen entscheiden, dass bestimmte ästhetische Ausdrucksformen oder so, die ihnen zugeschrieben werden und die von der Mehrheitsgesellschaft als minderwertig betrachtet werden, dass man die halt so total embraced und im Grunde genommen als Empowerment und als Provokation auf die Spitze treibt.
Aber dann funktioniert das doch überhaupt gar nicht, wenn das zum Beispiel das Motto ist bei der Met Gala, wo ja nur sozusagen die Creme de la Creme
total
der Kultur und Politik
total
auftritt. Die können
total
ja dann
und darum würde ich auch sagen, dass,
nicht Camp sein.
Ich würde auch wirklich sagen, dass darum, also lustigerweise verfolge ich da auch immer die Berichterstattung und die Kommentare auf Twitter dann sehr aufmerksam. Und ich hatte auch gerade das Gefühl, dass bei der Gala halt wirklich vor allem die LGBTQI und POC und BIPOC-KünstlerInnen irgendwie Anerkennung dafür bekommen haben, wie sie das umgesetzt haben, während im Grunde genommen sehr vielen weißen KünstlerInnen und Stars einfach dann auch vorgeworfen wurde,
zu irgendwelche,
genau, und aber auch tatsächlich, also ich erinnere mich, meine mich auch an die Diskussion zu erinnern, dass du daran halt nur scheitern kannst, wenn du dich dann da halt als eine Person, die vorher nie als Ally oder so aufgefallen ist, dich halt plötzlich irgendwie als Drag Queen oder so inszenierst. Mhm. Das geht halt einfach dann nicht. Ich würde auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass irgendwas, was ich machen kann, wirklich, vielleicht ist das Wort überzeichnet auch tatsächlich besser. Also ich habe zum Beispiel, ich beschreibe so ein, zwei 70er-Jahre-Partys in dem Manuskript, an dem ich gerade arbeite, wo meine Inspiration natürlich eher so aus Kochbüchern und Social-Media-Accounts mit 70er-Jahre alles in Aspik-Rezepten und Cocaine-Dekor und so weiter besteht, wo halt völlig klar ist, wenn man das visualisieren würde und im Film darstellen würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, oh, das sieht ganz schön campy oder so aus, weil halt offensichtlich ist, dass es als Überzeichnung gemeint ist, aber wahrscheinlich ist es wirklich, wenn wir in Anführungszeichen das machen, eher, also jemand wie ich das macht, dann ist es wahrscheinlich wirklich definitiv nicht Camp. Aber selbst wenn ich es jetzt so formuliere, frage ich mich, ob das nicht auch immer so ein, ob Überzeichnung nicht oft in meinem Fall auch so ein, ja, wie soll ich das sagen, ob ich mir das da nicht oft auch einfach zu einfach mache, weil ich das so als Abkürzung benutze, weißt du? Also du überzeichnest diese eine Figur von diesem Typen, der sich da also jetzt besonders für die deutsche Erinnerungskultur engagiert und dabei halt alle möglichen Leute entmündigt und über alles Mögliche hinweggeht und sich da narzisstisch im Mittelpunkt stellt. Das tust du ja, also damit erreichst du ja was, während ich oft Sachen überzeichne, weil ich keine Lust hatte, genau zu recherchieren, was es damals auf Partys gab und wie das damals wirklich alles aussah. Ich glaube, Faulheit ist
ja, aber,
60 bis 70 Prozent meiner ästhetischen Antriebskraft.
Ist Faulheit? Nee, ich finde, da bist du sehr hart mit dir. Manchmal macht es doch auch total Spaß. Ich habe eine Zeit lang, habe ich mal so eine Art Werbetexte oder journalistische Texte, die eigentlich Werbetexte waren für ein Parfum Award, wo Parfums ausgezeichnet wurden und die hatten so ein Magazin, wo halt die einzelnen Parfums vorgestellt wurden und dann bekam ich halt immer quasi die PR-Broschüren des jeweiligen Duftes und musste da dann irgendwie einen Text drüber schreiben über das entsprechende Testimonial und warum jetzt irgendwie, keine Ahnung, Cate Blanchett für den neuen Duft von Hugo Boss und was sie damit verbindet und so weiter. Und das war natürlich so dermaßen drüber jedes Mal. Also in dem wirklich wilden Gebrauch von Adjektiven und von Überhöhung und von auch die Menschen, die diese Parfums dann kreieren, was sie sich dabei denken und wie sie also durch die Rosenfelder von sowieso laufen und also nur die dollste Essenz und wie sie dann ihre drei Akkorde da komponieren und die sowieso Note dies und das und so und was dabei alles für Gedanken im Hin und für welche Art von Mann das jetzt steht und welcher Mann, der sowieso Mann ist und Freiheit und irgendwie hat es mega Bock gebracht. Es hat so Spaß gemacht, halt da einfach alle Regler nicht nur auf 11, sondern auf 15 zu schieben und sich dem so total hinzugeben, diesem kompletten Bullshit. Und manchmal bin ich dann, immer wenn ich dann mal irgendwo hingeflogen bin und habe ich in der Parfumabteilung dann vom Duty Free mir so ein paar von den Düften, an die ich mich erinnern kann, wo ich mich dran erinnern konnte, dass ich quasi selber geschrieben hatte, dieser Duft ist quasi die olfaktorische Übersetzung von Leidenschaft, von Freiheit, von Sinnlichkeit, von tropischen Sommernächten, von irgendwie Sex, von allem, mir dann so aufs Handgelenk gesprüht habe und dachte, boah. Naja, geht so. Aber das zu schreiben und sich das zu überlegen, hat mega Bock gebracht. Und ich finde, ab und zu darf man das halt auch. Und ab und zu macht es ja auch Spaß, genau das zu lesen. Ich freue mich jetzt schon auf dein Aspik-Buffet im Partykeller.
Oh, ich schneide das alles wieder raus.
Ja.
Aber das ist lustig, dass du das jetzt sagst mit den Parfums, weil ich dann auch so denke, ja, das passt auch so ein bisschen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Das ist ja einfach auch so eine Übereinkunft. Also man einigt sich sozusagen dann in dem Moment als Texterin oder als Parfumherstellerin mit dem Publikum, dass das schon so sein wird. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es ja irgendwie total okay. Und genauso ähnlich finde ich das so ein bisschen bei Andrew Lloyd Webber, wo dann auch tatsächlich ja so die Entwicklung der Figuren und warum dann wer sich in wen verliebt und plötzlich die tiefsten Emotionen ausdrücken muss, wo man auch sich im Rahmen so einer relativ festgelegten Drei-Akte-Struktur, man einigt sich dann einfach darauf, dass das dann jetzt schon so ist und dass jetzt also damit der große Memory-Song angemessen ist, obwohl es eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen es kommt so ein bisschen überraschend, man denkt dann so, ja, also okay, aber es ist so. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen von außen ist das manchmal so mein Problem, wenn man dann sozusagen nicht versteht oder nicht nachvollziehen kann, worauf Menschen sich geeinigt haben. Also wenn ich manchmal dann so ganz tolle Besprechungen über ein Buch auch tatsächlich aus der zeitgenössischen Hochliteratur oder so lese und dann ich merke, also offensichtlich hat es zwischen diesem Autor, dieser Autorin gibt es ein Einvernehmen mit den KritikerInnen und dem Publikum, dass das also hohe und besonders schöne und auch besonders ästhetische Literatur ist. Und das finde ich dann immer total schwierig, weil erstens denke ich dann so, ich bin beknackt. Und zweitens ist es, finde ich, immer komisch, wenn man dann so alleine mit so einem Kitschgefühl steht. Bei Andrew Lloyd Webber würden ja alle sagen, naja, klar, es ist irgendwie Kitsch, aber... Und wenn du aber zum Beispiel sagst...
Karl-Uwe Knausgard ist Kitsch.
Ja, genau. Dann gerätst du echt, danke, gutes Beispiel, sehr gut, super Beispiel. Dann gerätst du wirklich in ungefähr 70% der Menschen, mit denen du zu tun hast und die das gelesen haben, wenn es nicht 80 oder 90 sind, in echten Erklärungsnot, oder?
Ja, aber das meine ich mit etwas, was vorgibt, etwas zu sein, was es möglicherweise nicht ist. Total, und hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass der sozusagen von außen an ein Werk herangetragene Kitschverdacht auch ein kleines bisschen häufiger bei sogenannter Frauenliteratur oder weiblich konnotierter Literatur angebracht wird?
Total, ja. Ja, ich habe auch wirklich gerade, also während ich das gesagt habe, weil mir auch klar war, mir gingen eigentlich nur männliche Autorennamen durch den Kopf, habe ich auch gedacht, dass es umgekehrt ganz oft so ist, wenn ich dann zum Beispiel so ein Buch lese von zeitgenössischen Autorinnen, Kolleginnen, gegen das ein Kitschvorwurf erhoben worden ist, dann stellt man halt beim Lesen fest, naja gut, da wird halt zum Beispiel ein Familien- oder ein Partnerschafts- oder noch schlimmer der Alltag mit Kindern beschrieben und es kommen Momente von banaler Alltäglichkeit und von großer Liebe vor. Und da kann, ja, und ich gebe dir total recht, hundertprozentig. Das ist einfach das ist wie eine Waffe, die in den Händen von Lesern gegen Karl-Uwe Knausgard total stumpf ist. Und wenn es sich dann aber über gegen deutsche Gegenwartsautorinnen richtet, wird es plötzlich zum schwarzen Pferd in den Händen des deutschen Feuilletons, um mal Roger Whittaker zu zitieren. Oh Gott, ich weiß auch nicht, was los ist. Tut mir leid. Abschied ist ein schwarzes Pferd.
Ein schweres Schaf.
Ein schweres Schaf, genau. Du hast absolut recht, ja. Es ist es stehen natürlich auch Frauen und weiblich gelesene Personen einfach von vornherein viel eher unter Kitschverdacht. Dabei gibt es so eine ganz bestimmte Art von männlich konnotiertem Kitsch, die eigentlich natürlich noch viel verbreiteter ist, die nur nicht so wahrgenommen wird, weil sie halt so, weißt du, wie wenn halt irgendwie, ja, also sorry, ich will hier nicht in die Robert Habeck Diskussion einsteigen. Maximum Respekt für seinen Einsatz im Moment für unsere Gasspeicher und für seine Offenheit im Umgang mit persönlichen Gewissensnöten im Hinblick auf die Entwicklung der deutschen Reaktion auf Putin und den Ukraine-Krieg. Aber da habe ich auch oft das Gefühl, dass er Anerkennung bekommt für Rhetorik, die einer weiblichen Kollegin als
Frau sofort als Schwäche. Ja, und auch als Schwäche.
Ja, aber auch so Gefühlsduselei, das sind ja alles dann auch so Momente, oder?
Wir sind halt einfach noch nicht dran gewöhnt, dass Männer ab und zu Gefühle zeigen.
Ja, und es ist auch besser so, weil don't do it.
Ja, dann kommt schon wieder Finn Kliman dabei raus. Entschuldigung, ich bin immer noch.
Also Finn Kliman ist ja für mich auch wirklich
Der passt total in diese Definition. Gestern total. War irgendwie einer dieser mehreren Meltdowns auf seinem Instagram-Account. Und ich finde das so, ich meine, er ist echt der absolut generische White Dude, der halt dabei erwischt wurde, dass er Leute beschissen und betrogen hat. Und er framed es jetzt als so eine Art Rebellentum. Ich werde hier angegangen, weil ich halt anders bin. Wir sind halt anders. Und,
naja, und alles
ich werde auch
halt,
weiter
ja.
in meinen Weg gehen und Fehler machen und so. Und das ist ja, es ist auch so irre kitschig. Also dieses so tun, als wäre man was, was man gar nicht ist, nicht? In dem Fall nicht das absolut Durchschnittlichste, was das deutsche Kulturleben zu bieten hat, sondern irgendwas Besonderes und anderes und Rebellenhaftes. Ich fand es schon gerade fast rührend irgendwie in der Art, wie das, mit wie viel Vehemenz das vorgetragen wurde.
Ich gebe dir total recht. Ich habe zwar nur kleine Schnipsel ertragen können und sehe auch völlig ein, dass man eigentlich aus einem Kunstwerk nicht Fragmente lösen darf, um es überhaupt als Ganzes würdigen zu können. Aber ich ich bin sicher, dass deine Darstellung absolut zutreffend ist.
Du hast es gar nicht gesehen?
Ich habe
Du hast dich um ein Vergnügen gebracht.
Ich fühle mich dadurch beschmutzt und um jetzt mal wirklich, weiß ich nicht, also alles, was ich jetzt sagen kann, würde ein schlechtes Licht auf mich werfen, von nicht satisfaktionsfähig über unter meinem Niveau. Ich verkneif mir alles, was mir dazu einfällt. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist so, du hast total recht, weil es ist halt einfach, ich finde, es ist diese ganze Kontroverse und seine Haltung da drin und was er, es ist alles die fleischgewordene Mittelmäßigkeit und es ist halt auch Kitsch tatsächlich oft einfach die Überhöhung von Mittelmäßigkeit, die versucht wird durch Kontroverse, durch Bedeutung, durch Emotion aufgeladen zu werden. Und dieses ganze Heimwerker-Projekt, auf dem das ja alles irgendwie fußt, das ist für mich halt auch schon totaler Kitsch.
Ein Mann geht in die Wildnis. Ein Mann geht in die Wildnis.
Das ist Kitsch. Ein Heimwerker-Projekt zu einer utopischen Akt umzuwidmen und ihm einen Lummerland-Namen zu geben, das ist schon mal Kitsch von vornherein, ja. Aber guck mal, er liegt eh schon auf dem Boden und alle, wir sind jetzt auch wieder nur so, um ihn zu zitieren, woke, linke, Zitat Ende, Arschlöcher, die irgendwie ihn nicht so sein lassen, wie er halt ist.
Ja, tja, gut, aber...
Wobei, stimmt nicht, mir ist egal, wie er ist und die gefällt es ja auch, also es hat dir einen schönen Sonntagabend beschert, insofern
und das hat
von
mich
unserer Seite eigentlich keine Klagen, oder?
Und es hat mich glücklicherweise davon abgehalten, meine hier verbotenes Wort einfügen zu erledigen.
Authentisch? Ach so, das. Ah ja, stimmt. Ich hab's verstanden. Ich hab gedacht, was sucht das Wort authentisch in diesem Du, und um jetzt auch mal ein bisschen Victim-Blaming zu betreiben, Alena, das mache ich ja gerne. Ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch nochmal richtig zurückgehen an die Wurzel dieses Skandals. Wer in einem Fast-Fashion-Modegeschäft eine im weiteren Sinne Finn Kliman gebrandete Stoffmaske kauft, um sich gegen Covid-19 zu schützen, der oder dem ist auch eigentlich im weiteren Sinne nicht mehr so richtig zu helfen, würde ich sagen.
Glaubst du im Ernst, Leute sind bewusst in den Laden gegangen, um die Finn-Kliman-Maske zu kaufen? Glaubst du nicht, dass Leute dachten, oh shit, ich habe keine mehr, ich greife da mal kurz in diese Grabbeltonne, die bei, wo auch immer, immer im Kassenbereich steht, wo man noch so ein paar Socken mitnehmen kann?
Ich schätze an dir einfach dein positives Menschenbild unter vielen anderen. Ich werde mir versuchen, von diesem positiven Menschenbild eine ganz fette, saftige Leberkässcheibe abzuschneiden.
Du, nur zu, ich habe reichlich. Das
Oh mein Gott, das hätte ich nie gedacht, dass wir hier wirklich tatsächlich mal so in den Hotspot der Tagesaktualität eindringen. Das finde ich sehr schön.
Ja,
gibt es irgendwas, was ist dein Lieblingskitsch außer Andrew Lloyd Webber? Also irgendwas, wo du wirklich sagen würdest, ich mag ja zum Beispiel so Sachen, die einfach wirklich gar nicht so besonders gut sind und die auch so ein bisschen an sich selber auch jetzt durchaus in diesem Sinne dieser Definition, die auch so ein bisschen an sich selber scheitern. Und also sowas wie die Merci-Werbung ist ja perfekter Kitsch. Das mag ich eigentlich, obwohl ich mich dem nicht entziehen kann, nicht so gerne. Aber es gibt schon so Sachen, die irgendwie so unperfekter Kitsch sind, die ich schon auch irgendwie richtig, richtig gerne mag. Und zwar unironisch. Also so auch so bestimmte, so bestimmte Udo Jürgens Texte von Michael Kunze, wo ich heute 50 Jahre später sagen würde, es ist schon ganz schön kitschig, also dieses Othering und dieses beschaulich in Anführungszeichen Gastarbeiterfreundliche von griechischer Wein und so, aber trotzdem und auch ja, ich war noch niemals in New York, lief nie durch San Francisco.
Ja, total. Ich habe doch so ich habe auch eine gewisse Affinität für deutschen Schlager-Kitsch.
Genau, aber ich mag es halt, ich finde halt zum Beispiel, dass sowas wie Manchmal möchte ich schon mit dir von Roland Kaiser, das ist halt einfach, das ist Perfektion. Hot. Also da muss ich sagen, da beeindruckt mich eher so die, einfach die, und ich mag bei dem anderen, dass dann so versucht wird, weißt du, noch so gesellschaftliche Fässer aufzumachen, aber eben auch nicht zu weit und da nicht richtig einzusteigen, aber irgendwie doch so ein bisschen und irgendwie, ja, vielleicht entspricht mir das auch einfach, darum mag ich sowas.
Doch, ich mag sowas auch. Ich mag auch sozusagen die großen von den weiblichen Diven vorgetragenen, ich komme auch ohne dich klar, Hymnen. Also ich liebe das Leben, Vicky Leandros oder für mich so als rote Rosen regnen oder so sich. Sowas finde ich großartig. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich Kitsch ist. Ich finde es einfach
große Kunst. Nee, finde ich nicht, weil das ist halt das ist einfach total funktioniert, ja. Also ich finde, Kitsch ist dann eher wieder sowas wie, also für mich der schlimmste Kitsch-Moment war für mich eigentlich ein Hoch auf uns von Andreas Burani, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass hier auf so eine Art und Weise, da sollte ja auch noch so eine Coolness und was Einschließliches und irgendwie aber auch was, also ein Hoch auf uns, mit anderen Worten nicht auf die anderen. Also da sollte ja irgendwas erreicht werden und was aber gleichzeitig irgendwie zeitgenössisch war und am Ende hörte sich es für mich nur an, als hätte es auf dem Reichsparteitag laufen können. Und
ist ein bisschen wie so an Tagen wie diesen. Ich finde immer dann,
jetzt habe ich vor Ekel
wenn eine Mitgröl-Stadion-Hymne gleichzeitig auch eine Bitburger Bierwerbung sein kann und im Vorprogramm der Fußball-Weltmeisterschaftsberichterstattung irgendwie Torschüssen abgedingst wird, dann wird's schlimm.
Naja, und wenn halt wirklich so eine, ich finde sowas wie für mich soll es rote Rosen regnen oder auch du gehörst zu mir und alles Mögliche, das ist halt, da werden Emotionen heraufbeschworen, die halt sehr klar sind, während sowas wie ein Hoch auf uns und an Tagen wie diesen versucht so seltsame irgendwie so ein bisschen so im Halbuntergrund vor sich hin gärende, große sentimentale Gefühle von Zugehörigkeit, Vergänglichkeit heraufzubeschwören. Und das ist eigentlich wieder genau das. Da entstehen halt ästhetische Probleme, denen die dann einfach nicht gerecht werden können.
Und es ist halt wirklich genau das, was im Klimansland am Lagerfeuer geklampft werden würde.
Und ich meine, das war echt der Moment. Also man kann über Angela Merkel viel sagen, aber die beiden Sachen, einmal wo sie da irgendwie einem von ihren CDU, namenlosen CDU-Mitvorsitzenden die Deutschlandfahne aus der Hand geschlagen hat nach dem Wahlsieg und dann ihr Gesicht als an Tagen wie diesen angestimmt wurde, sind einfach neben dem Karnevalsgif einfach die unsterblichen Sachen dieser Kanzlerschaft, oder? Kanzlerinnenschaft.
Ja, doch, stimmt.
Die Deutschlandfahne schon ganz vorne weg, oder? Ich meine, diese Bewegung ist irgendwie wirklich so, ja, ziehe ich mir jetzt
da ist sie zu meiner da ist sie zu meiner Kanzlerin geworden. Nee, Quatsch. Aber das war so eine von den vier guten Dingen, die sie getan hat in ihrer 16-jährigen Regentschaft, das auf jeden Fall.
Oh Gott. Ah.
So, ich ziehe mir jetzt ein schönes Bruce Springsteen-Album rein.
Warum?
Oder weiß ich nicht, einfach irgendwie so.
Ist das für dich Kitsch oder ist das für dich so spezieller Männer-Kitsch?
Das ist spezieller Männer-Kitsch, den ich aber total liebe. Dieses irgendwie.
Ja, es geht mir auch so.
Ich stehe leider ehrlich gesagt volle Kanne auf Bruce Springsteen und dieses irgendwie, ich bin ein einsamer Mann in einem Truck und fahre durch die Weiten der USA Gefühl.
Ja, ich würde auch sagen, also tatsächlich, ja. Ich finde schon auch, dass es Kitsch ist, aber es erreicht mich. Es erreicht mich
total. Es erreicht mich auch, aber ich glaube deswegen, weil es weit genug weg ist von mir, deswegen kann ich es gut genießen und mich da reinfinden.
Wie überhaupt finde ich die USA, wenn man irgendwie auf eine Art bei allen Schrecklichkeiten diesem Land halt irgendwie doch eine gewisse Zuneigung entgegenbringt, liegt es, glaube ich, auch einfach daran, dass die USA das Land geworden.
Den besten Kitsch produzieren.
Das Land gewordene Kitsch geworden sind. Was? Also der Land. Sorry. Irgendwas mit Artikeln und Land geworden und Kitsch sind.
Du hast total recht. Ich sehe auf unserer Aufnahmeuhr, dass unsere 50 Minuten fast abgelaufen sind. Hast du noch letzte abschließende Worte, bevor dein Dachschaden weiter repariert wird?
Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass jetzt hier oben wieder der Presslufthammer losgeht und dass vielleicht sogar so ein bisschen Mörtelteile auf mich rieseln. Aber die Pause.
Für dich soll es Mörtelteile regnen. Dir sollen sämtliche Dachpfannen begegnen.
Oh, wir haben so tolle Themen für die nächsten Podcasts und da freue ich mich richtig drauf. Weißt du das? Wir haben echt gute Themen von unseren HörerInnen bekommen.
Ja. Oh Mann, auch an dieser Stelle mal ein richtig kitschiges, aber von Herzen kommendes Dankeschön an die Bewohner von Sexy so, und Bodenständig Land. Pff, an dich nicht, nee. Doch, an dich auch. Ich finde, wir sind doch wie so eine Insel, weißt du, die Sexy und Bodenständig Insel und wir sind einander Praktikanten.
Das ist sehr schön.
Wir machen einfach jeder beieinander Praktikum.
Ich dachte, wir wären ein Land, das stimmt, das in Sexy Land und Bodenständig Land geteilt ist und seit Jahren versucht, diese Teilung zu überwinden. Seit 4 Jahren, oder? Ja. Haben wir jetzt nicht irgendwie dieser Tage 4-jähriges Jubiläum?
Ja. Stimmt, ey. Ja, verdammt. Ich muss noch mal gucken, wann. Aber nee, ich glaube, wir haben schon verpasst. Anfang Juni, glaube ich. Guck mal, wie so ein altes Ehepaar, das seinen Hochzeitstag vergisst nach einer Weile. So sind wir jetzt. Aber dieses Jahr werden wir irgendwann die 100. Folge haben und da brechen alle Dämme, ey. Da geht richtig was ab.
Machen wir 100 Minuten.
Mindestens.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich
Bis nächste
auch.
Woche.
Mach's gut, mein Lieber.
Du auch. Tschüss.